Nachdem wir in der ersten Runde mit Muse gestartet sind, wechseln wir jetzt zum Speed of Sound von Coldplay. Passt ebenfalls sehr gut und ich sage herzlich willkommen zurück zum KI-Special im Podcast der Touristik. Im ersten Teil habe ich mich ja mit Günther Exel über die technischen Entwicklungen und Ausblicke unterhalten und im zweiten Teil wollen wir uns mal darauf konzentrieren, welche Verantwortung eigentlich in der Anwendung von KI liegt und wie wir uns bei der Implementierung von KI-Lösungen aufstellen müssen. Welche Rolle spielt die Nachhaltigkeit bei der Nutzung von KI? Das sind Themen, die ich diesmal beackern möchte. Wieder im Studio, gemeinsam mit Günther Exel von Realizing Progress. Ich freue mich auf das Gespräch, wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören und Weiterdenken. Mein Name ist Roman Borch, das ist der Travelholics Podcast und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Und ich sage wieder herzlich willkommen im Podcast der Touristik und noch einmal herzlich willkommen Günther Exel, hallo.
Ja, hallo Roman, schön wieder bei dir zu Gast zu sein.
Und in der zweiten Runde, das haben wir im ersten Teil dieses KI-Specials im Travelholics Podcast schon besprochen, wollen wir jetzt nicht weiter über technische Möglichkeiten, werden wir immer wieder ein bisschen streifen, denke ich mir, reden, sondern wir reden auch mal darüber, was das eigentlich für unser Leben, für unser Zusammenarbeiten bedeuten könnte, wenn sich diese Entwicklung, die wir im KI-Sektor haben, so fortsetzt. Du hast da aufgehört in der ersten Episode, als du erzähltest, du hast deiner Frau diese Sora-Lösung vorgestellt und sie meinte, ja, ein bisschen macht mir das auch Angst. Was meinst du, müssen wir Angst haben bei diesen Sachen? Wie viel Regulierung brauchen wir da? Das könnten so Fragen sein, die wir jetzt mal erörtern sollten. Reden wir erstmal über die Angst. Wer müsste Angst haben?
Ich glaube, es haben sehr, sehr viele Menschen Angst aufgrund dieser Entwicklungen, die nicht vorhersehbar sind. Und das ist mit dieser gesamten explosiven Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz und ich sage hier ganz besonders generativer künstlicher Intelligenz auch ein durchaus verständliches Thema. Denn was hier seit dieser, nehmen wir mal den Start von ChatGPT am 30. November 2022, was hier in den letzten 15 Monaten alles passiert ist, das schlägt alle bisherigen Entwicklungen, die wir bis jetzt gesehen haben. Ob das jetzt die Erfindung des Internets oder auch der berühmte iPhone-Moment ist, in so einem Tempo haben sich diese Neuerungen noch nie abgespielt. Und das ist etwas, wo auch die wenigsten überhaupt auch einen Begriff davon haben, wie sehr und wie tiefgreifend künstliche Intelligenz unser alltägliches Leben verändern wird und bereits auch schon verändert.
Ist natürlich auch ein bisschen so, dass man sich nicht darauf vorbereiten kann, was da passiert, ne? Es ist plötzlich, wir haben über Sora gesprochen, das ist dann plötzlich da. Und also muss ich dann aber ziemlich schnell Regeln finden, wie ich mit so einer Thematik umgehen kann. Und umgehen sollte. Natürlich habe ich generell meine Grundwerte, die ich ja hoffentlich habe, nach denen ich mich erstmal richten kann, aber das reicht nicht als Leitplanke, okay?
Ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Formen, wie Menschen auf diese Entwicklungen reagieren. Die von dir angesprochene Angst ist einfach so ein Urinstinkt. Es gibt aber auch viele, die einfach sagen, ja, ich ignoriere es oder ich spreche es klein. Wir haben das speziell in den Anfangszeiten von ChatGPT gemerkt. Ach, das ist ja so dumm, der erzählt nur Unsinn, das muss man nicht ernst nehmen. Wir haben aber zugleich auch gelernt, dass hier diese Defizite, die momentan in generativer künstlicher Intelligenz zu suchen sind, dass die sehr schnell behoben werden und dass es plötzlich dann nicht mehr nur Hände mit 6 Fingern gibt oder zum Beispiel ebenfalls auch haarsträubend falsche Antworten, sondern dass der Blick von den Defiziten immer mehr auf diese Chancen und auf die Potenziale gelenkt wird. Und diejenigen, die sich jetzt bis jetzt nur ablehnend und abwehrend verhalten, die verpassen natürlich jetzt gerade diesen Wechsel von der Experimentierphase, in der wir sind, zu dieser Phase, in der plötzlich sehr viel sich ändert. Und das ist gerade eben jetzt hier auch, glaube ich, der wichtigste Appell, einfach einmal erstens sich vertraut machen mit den gesamten Entwicklungen, die hier passieren, ausprobieren, just do it, und zugleich ebenfalls auch sich noch ein bisschen nicht von der Gegenwart und von dem derzeitigen Status beeindrucken zu lassen, sondern eher zu schauen, wie wird das in einem Jahr sein, wie wird das in 2, 3 Jahren sein. Weiter würde ich nicht einmal in die Zukunft zu sehen wagen. Denn was hier alles im Alltag schon angekommen ist, im Bereich der künstlichen Intelligenz, das wird unsere Verhaltensweisen in vielen, vielen Bereichen ändern. Und da habe ich durchaus auch so meine eigenen Erfahrungen schon mitgebracht.
Ja, es wird auch um den ethischen Umgang gehen, ne? Also welche Werte gelten da wirklich und wie verantwortungsbewusst nutze ich das? Haben wir ja auch in der letzten Episode schon kurz drüber gesprochen, dass es da Auswüchse gibt, die schon derb sein können. Wer soll das aber regulieren? Geht das nur über Selbstdisziplin oder braucht Technik tatsächlich die Regulierung von Leuten, die sie vielleicht gar nicht richtig verstehen? Also besteht da nicht auch eine Gefahr drin?
Eine Gefahr besteht auf jeden Fall darin, dass wir Passagiere sind in dieser Entwicklung. Wir können es nicht beeinflussen. Wir können jetzt nicht sagen, wir wollen nicht, dass hier zum Beispiel künstliche Intelligenz dazu führt, dass zum Beispiel jetzt von mir ein 3D-Scan gemacht wird und ich mit einem Text unterlegt werde und ein Avatar spricht mit meiner Stimme einen Text, den ich so niemals sprechen würde. Das ist technisch problemlos möglich und ja, wir werden da auch beim Praxistag KI am 5. April dazu Beispiele liefern, wie simpel es mittlerweile geht, solche Variationen und solche Avatare zu erstellen, um hier einfach auch mit künstlicher Intelligenz etwas komplett Neues zu generieren. Und diese Angst, die ist auch verständlich. Wir sind also hier als Passagiere nicht mehr in der Kontrolle der Entwicklungen. Auf der anderen Seite ist es eine ganz spannende Entwicklung, dass hier sehr viel im Bereich KI aus den USA kommt. China kommt zu uns weniger durch, aber es gibt sehr wenige Entwicklungen in Europa. Das würde jetzt natürlich heißen, dass wir alles schlucken müssen, was uns da serviert wird von den OpenAIs und Microsofts und Googles dieser Welt. Ist es aber nicht so. Denn Europa ist trotz allem ein ganz wesentlicher Markt für alle die internationalen und globalen Produzenten. Und dementsprechend ist das, was sich in Europa auch dann in der Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz auch tut, für niemand so leicht zu ignorieren. Und einer der wesentlichen Schritte war natürlich dieser AI Act, die EU auch hier in sehr schneller Zeit, ungewöhnlich schneller Zeit vorangetrieben hat, um da auch sichere Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI zu bieten. Und da zeigt sich dann schon, dass wir etwas tun können, auch auf Basis von Werten, die wir in Europa in Sachen Demokratie, in Sachen Meinungsfreiheit und Toleranz bieten, dass also Europa durchaus mit diesen Werten Einfluss hat auf diese Gestaltung und die Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz.
Also geht es ja um mehr als Kennzeichnung von KI-Inhalten, ne? Es geht ja tatsächlich um die wirkliche Nutzung von KI. Wie kann denn ein AI-Act von der EU dann sichern, dass dann tatsächlich Anwendungen hier nicht mehr genutzt, also wir sind ja nicht in China, wo einfach Server abgeschaltet werden. Es gibt ja immer Wege, das doch zu machen, ne? Und also wird es dann tatsächlich einfach nur bestraft oder sanktioniert oder wie muss man sich das vorstellen? Wer hat dann die Kontrolle, die letzte?
In der Praxis passieren viele Entwicklungen so, dass sie zunächst einmal weltweit freigeschalten werden, nur nicht in Europa. Ein Beispiel: Google Generative Search. Google ist schon wesentlich weiter im Einsatz und im Beantworten von Fragen direkt in der Suchmaschine, die mittels KI ebenfalls auch dann nicht nur mit Suchergebnissen, sondern mit konkreten Antworten getragen werden. Aber Google setzt es bis jetzt noch nicht in Europa ein, um hier ebenfalls auch eben diese Hürden, die das höhere Schutzniveau in Europa hat, auch entsprechend berücksichtigen zu können. Und das ist eine Entwicklung, die sehr häufig auch festzustellen ist. Viele Entwicklungen sind momentan im ersten Aufschlag noch nicht in Europa präsent, kommen dann aber, wenn sie auf die europäischen Anforderungen zugeschnitten sind, auch tatsächlich dann in einem zweiten Schritt zu uns. Und das bedeutet, dass also hier diese Sicherheit, die von Europa eingefordert wird, auch durchaus eben eine starke Position ist. Tatsächlich können die Googles und OpenAIs dieser Welt das nicht ignorieren und müssen sich sehr wohl auch Gedanken darüber machen.
Wenn sie am Markt agieren wollen, selbstverständlich. Da haben wir auch das Thema der Offenlegung von Trainingsdaten, Transparenz, die wir haben. Ist auch ein Thema für die Touristik, nicht wahr? Also die Touristik muss sich ja letztendlich auch verpflichten und halten an bestimmte Regeln, auch gerade was das Thema von Leistungsgarantien und Beschreibungen angeht und so weiter. Wir wollen jetzt keinen Rechtspodcast aus der Geschichte machen. Dazu würde ich jetzt schon mal den Professor Vogel einladen, dass er mir dann auch noch ein bisschen erzählt, was ich dann als Reiseveranstalter oder Hotelier eigentlich zeigen darf in meinen KI-generierten Hotelvideos. Das ist ja auch eine hochspannende Geschichte. Aber dennoch muss ja der Verbraucher letztendlich auch geschützt sein vor Fake-Informationen und B, auf der anderen Seite muss er sich verlassen können, dass er das, was er in dem KI-Video vielleicht sieht, tatsächlich auch vorfindet. Gut, fürs Wetter kann keiner was, aber auch das ist ja ein Thema, ne?
Ja, aber auch gerade hier wird KI zum Beispiel schon sehr häufig eingesetzt. Wenn ich sage, Stichwort Wetter, jetzt ist gerade hier beim Fotoshooting der Himmel grau und bewölkt, dann setze ich halt ganz einfach hier mit künstlicher Intelligenz einen blauen Himmel drüber. So etwas können natürlich eben schon, ganz abgesehen von den aktuellsten Entwicklungen, viele, viele Fotobearbeitungsprogramme. Also Fake oder tatsächlich origineller und Originaleindruck, das sind schon auch Themen, über die wir hier eben sprechen müssen und die auch einer entsprechenden Kennzeichnung ebenfalls bedürfen.
Und zum Thema grauer Himmel, tatsächlich habe ich die Adobe Suite mal ausprobiert und die machen das KI-gesteuert sehr, sehr schön, dass sie meine Bilder zu dem machen. Und wer das von Apple kennt, das normale Fotoprogramm auf seinem iPhone, auch das macht das ja. Jeder Instagram-Filter ist ja im Prinzip schon eine kleine KI, die dann irgendwie Sachen verändert und sich irgendwie anpasst. Spannend wird es dann, wenn es dann auf dem Display des Users auch noch so erscheint, wie es der User am liebsten mag, weil die Profile dann auch noch mit eingesetzt werden. Das gibt es sicher noch sehr, sehr viele Use Cases, die wir da haben. Auf der anderen Seite gibt es ja natürlich auch extrem viele Herausforderungen, auch gerade jetzt an die Reiseindustrie, was die technische Ausstattung angeht, ne? Also wir leben ja in einer doch sehr, sehr basic ausgestatteten Welt, was das Thema Technik angeht, in vielen Bereichen jedenfalls noch. Ja, wir haben schon Webseiten, wir haben auch schon gute Preisvergleichssysteme, wir haben erste Chatbots, wir haben KI-basierte Chatbots, wir haben KI-basierte Empfehlungssysteme, das haben wir alles schon. Aber die klassische Reiseproduktion, wenn wir jetzt auf den Massenmarkt schauen, die findet ja doch noch auf Systemen statt, die nichts mit all dem zu tun haben, ne?
Ich würde nicht sagen nichts. Es beginnt allmählich schon, sich auch in der Reisebranche hier diese Auseinandersetzung mit dem Thema KI intensiver zuzuspitzen. Und es gibt allerdings durchaus auch Unterschiede, ob das jetzt zum Beispiel als Akteur die Reiseveranstalter sind oder hier eben auch die Reisebüros. Ich selber habe da, also ich bin schon sehr lange in der Branche, war früher journalistisch für Fachzeitschriften, für die Touristik auch tätig und habe da ein Herz für die Reisebüros. Und darum liegt es mir auch ganz besonders am Herzen, hier diesen Gap, der sich gerade auftut, auch möglichst zu schließen. Es ist tatsächlich so eine Entwicklung, die in zwei Richtungen geht. Die Professionalisierung schreitet voran und die Techies, die sind dabei, diese Möglichkeiten von generativer künstlicher Intelligenz in ihre Produkte einzubauen. Die sind auch eben jetzt einfach an diesen gesamten Entwicklungen höchst interessiert und nutzen auch die verschiedensten Aspekte, ob es jetzt hier eben Texterzeugung, Bilderzeugung, Video etc. ist. Auf der anderen Seite sind es aber eben auch hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Reisebüros, die von einer Entwicklung plötzlich überrollt werden, mit der sie sehr wenig zu tun haben. Und das ist schon eben hier die Herausforderung, wie kann ich hier mit diesen Rahmenbedingungen arbeiten? Wir haben bei Realizing Progress einen Reisebüro-Club, wo wir so im Monat 2-3 Termine haben mit verschiedenen Schwerpunktthemen. Und das gesamte letzte Jahr war eigentlich dann auch sehr stark immer von wiederkehrenden KI-Updates geprägt, wo ich mit den ReisebürobesitzerInnen einfach einmal gesprochen habe. Was tut sich im Bereich ChatGPT? Wie könnt ihr diese Chatbots nutzen? Was ist mit Bilderstellung? Was sind hier die neuesten Trends und die Entwicklungen? Und hier ist es sehr, sehr wichtig, einfach auch gerade als Inhaberin eines Reisebüros sich anzusehen, welche Möglichkeiten eröffnen sich mir, die mir in Zukunft auch die Arbeit erleichtern werden. Und da gibt es natürlich ein breites Feld an Möglichkeiten.
Da sind wir wieder ein bisschen bei dem, was wir auch im ersten Teil schon besprochen haben, dass man nämlich neugierig und mutig sein muss, Dinge auszuprobieren. Und so ähnlich wie es dir geht, geht es mir ja auch. Wir als E-Confirm betreuen seit über 30 Jahren Reisebüros im Bereich Online-Vertrieb, Webseiten und alles, was mit digital zu tun hat. Wenn es keine Reisebüros mehr gibt, gibt es keine E-Confirm mehr. Insofern sind wir da auch sehr darauf angewiesen und sehr interessiert, dass es denen gut geht. Und eigentlich habe ich damals auch deswegen diesen Podcast hier gestartet, um Reisebüros irgendwie ein Angebot zu machen, sich aufzuschlauen oder einfach mal über den Tellerrand zu schauen oder so. Und genau hier sind wir ja an der Stelle dann auch wieder, dass ich den, wie in eurem Reisebüro-Club oder von mir aus auch wie beim DRV oder anderen, gibt es ja etliche Initiativen, die klar erkannt haben, KI schafft da die Möglichkeit, sich neue Felder zu erschließen. Und vielleicht, so denke ich jedenfalls, manchmal ist es auch die Größe der Einheiten, die eine höhere Flexibilität ermöglicht. Ne? Also ich habe ja in einem Reisebüro einen sehr kurzen Weg vom Entscheider ins Team oder das Team entscheidet gemeinsam, je nachdem, wie es strukturiert ist. Und so kann ich dann eigentlich innovative Ansätze viel schneller umsetzen, weil ich mich nicht viermal absichern muss, weil ich eine andere Budget Policy habe oder so und einfach Dinge tue. Einfach so, wie ich das gelernt habe in all den Jahren, in denen ich Reisebüros trainiert habe im Digitalbereich, machen ist immer besser als lassen, ne? Und insofern, und auch besser als machen lassen. Also selber ausprobieren und dann aber dabei bleiben, so ähnlich wie beim Lauftraining. Da ist das ja auch so. Einmal laufen reicht nicht für einen Marathon. Insofern muss ich da schon ein bisschen loslegen. Das ist so, wo siehst du denn konkret die Anwendungsfelder im Reisevertrieb? Bleiben wir mal ruhig beim Reisevertrieb, ja. Und reden einfach ein bisschen darüber, welche Möglichkeit hätten denn Reisebüros heute schon und welche haben sie sehr zeitnah, wenn sie sich mit diesen Themen beschäftigen?
Gerade jetzt vor wenigen Tagen haben hier auch etliche Plattformen vom DAV bis zum Travel Industry Club hier ebenfalls auch Positionspapiere veröffentlicht, um diese Chancen von künstlicher Intelligenz auch direkt auf dieser Unternehmensbasis aufzuzeigen. Und ich glaube, dass der gemeinsame Nenner all dieser Statements ist vor allem, dass hier KI enorm viel dazu beitragen kann, Routineaufgaben zu übernehmen. Und dieses Entlasten von Routineaufgaben ist wiederum dann auch die Basis, dass ich mehr Zeit habe. Mehr Zeit für meine Kunden, für mehr Zeit für persönliche Beratung, mehr Zeit einfach auch für maßgeschneiderten Service. Und diese Elemente spielen natürlich einfach eine enorme Rolle, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Das heißt, Arbeiten, die eben zeitintensiv sind, die sich aber auch entsprechend schneller umsetzen lassen, mit denen kann ich hier eben wiederum mehr in die kreative oder in die persönliche Beratung gehen. Und das ist so einfach eine der großen Chancen direkt im Reisevertrieb. Und das betrifft einfach jetzt hier verschiedenste Aspekte. Also ich habe im Reisebüro-Club dann verschiedenste Anwendungsfälle einfach mal dann so gemeinsam mit unseren TeilnehmerInnen durchprobiert. Zum Beispiel, ich nehme ganz einfach die Adresse, die URL eines Kreuzfahrtangebotes, setze das rein, habe einen GPT, also einen individuellen KI-Chatbot definiert, der mir die wesentlichen Informationen ausliest für meine Newsletter, für meine Webseite und habe da schon einmal enorm viel Arbeit gespart, um dieses Aufbereiten einer Reise für verschiedenste Formate und Plattformen auch entsprechend umzusetzen.
Jetzt muss ich mal ganz kurz Werbung machen. Wir haben in unserem EasyCMS einfach die OpenAI-Schnittstelle integriert und du kannst einfach dann, wenn du Content erstellst im Editor, wenn du deine Webseite bearbeitest, ganz einfach sagen, ja, jetzt schicke ich einfach einen Prompt an OpenAI und ChatGPT schickt mir dann entsprechend den Text für die Flusskreuzfahrt auf dem Douro zurück, ohne dass ich da große muss man natürlich trotzdem immer noch lesen. Ne? Aber es geht so in die Richtung, wie du es meinst. Ne?
Es geht in die Richtung, wobei natürlich noch mehr Potenzial drinnen ist, wenn ich sage, meine Texte sehen so aus. Ob das jetzt mein Instagram- oder Facebook-Posting ist, so stelle ich mir das vor. Diese Hashtags verwende ich. Das ist einfach so eine Vorlage, an der du dich orientieren sollst. Und das ist natürlich dann etwas, wo ich jetzt dann nicht mit Lösungen von der Stange agiere, sondern eher sage, genau in diese Richtung soll dieser Content gehen, damit er für mich zum Beispiel in meinem Newsletter auch verwertbar ist. Und das ist etwas, wenn ich da das Gefühl habe, ich brauche diese oder diese Form von Texten, ich richte mir hier die entsprechenden Muster ein und ich kann dann auch mit dem Input, den ich über einen einkopierten Newsletter-Text oder eine URL einfach hineinsetze, gleich die verschiedenen Textformate bekommen. Da erspare ich mir tatsächlich sehr viel Arbeit.
Und dadurch, dass ich ja den Newsletter regelmäßig schicke oder meine Social-Media-Updates regelmäßig mache, habe ich ja da eine Aufgabe, die sich immer wiederholt. Und ich habe diesen einen Prozess einmal und spare dann jedes Mal sehr viel Zeit oder kann vielleicht auch meinen Redaktionsplan benutzen und mir in einer freien Stunde gleich den kompletten Plan umsetzen lassen, zumindest für die nächste Zeit, für die nächsten 4 Wochen oder so, mit Schwerpunktthemen oder Ähnliches. Und wie siehst du das Thema in der Kundenkommunikation? So, ich setze jetzt mal als Stichwort automatisierte E-Mail-Antworten oder bist du da eher dafür, dass man das doch persönlich schreiben sollte?
Es gibt hier mehrere Tendenzen, die ebenfalls auch diese Entwicklung unterstützen. Zum einen haben wir einfach auch, und das ist auch so eine Entwicklung im Jahr 2024, die uns noch deutlich weiterhelfen wird. Wir haben plötzlich die Möglichkeiten, dass wir verschiedenste Prozesse mittels KI miteinander verknüpfen. Das heißt, ich gebe eine entsprechende Information ein und habe dann auch zum Beispiel für einen Text die entsprechenden Output, lasse das gleich als Mail hinausschießen oder schicke das zum Beispiel auf meinen Facebook-Kanal. Und diese Verknüpfung von verschiedenen Instanzen, die wird in Zukunft ebenfalls auch die Möglichkeit bieten, Arbeitsabläufe zu erleichtern. Es gibt zum Beispiel Tools wie Zapier, mit denen man hier tatsächlich solche Arbeitsschritte erledigen kann. Die andere Alternative ist, dass sehr viel mittlerweile natürlich an Branchenlösungen gearbeitet wird. Und da haben wir auch schon eine breite Palette, um zum Beispiel Kundenanfragen vorzusortieren, entsprechende Standardantworten vorzubereiten oder zum Beispiel auch mit Rückgriff auf die entsprechenden Kundendaten hier maßgeschneiderte Antworten, Angebote aus der eigenen Kundenhistorie zu erstellen. Und da wird sicherlich sehr viel einfach auch noch an Weiterentwicklungen zu erwarten sein, um gerade diesen Aspekt der Personalisierung durch künstliche Intelligenz ebenfalls auch noch stärker voranzutreiben.
Ja, und dann haben wir ja noch das große Thema online und auch jedes Reisebüro hat eine Webseite, hoffe ich jedenfalls, und die klassische Reisesuche, ne? Also wir reden ja, also ich meine, solange wir uns mit dem Thema Internetseiten für Reisebüros beschäftigen, haben wir die klassische Schnellsuche. Ich will dann für so und so lange von da nach dort und das Hotel soll so und so viel Sterne haben. Ich reise mit zwei Erwachsenen und einem Kind. So ungefähr. Es gibt noch mehr Filter, ich weiß, und es gibt auch andere Ansätze. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt einfach eine KI-gestützte Reisesuche, dann habe ich doch eigentlich nur noch einen Suchschlitz. Oder eigentlich habe ich nur eine Mikrofontaste.
Also wenn du das Thema Reisesuche überhaupt ansprichst, dann machen wir jetzt einen sehr, sehr großen Topf auf. Und zwar deswegen, weil wir hier in Zukunft ohne dies anders suchen werden. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, allein durch die Einführung von KI-Chatbots wird sich das Suchverhalten schon einmal deutlich ändern. Ich glaube, 25% der früheren Google-Suchanfragen sind bereits ersetzt durch KI-Chatbots. Warum? Eigentlich ist das System einer Google-Suche auch etwas total Antiquiertes, Veraltetes. Stell dir vor, du hast hier einfach ein Anliegen. Du möchtest wissen, zum Beispiel zu welcher Reisezeit du in, nehmen wir mal in Rom, ebenfalls auch gewisse kulturelle Highlights erleben kannst. Wenn du das auf klassische Google Manier machst und sagst Rom, Mai, Festivals, dann wirst du eine Reihe von Suchtreffern bekommen. Du wirst durch den ersten durchsuchen, den zweiten durchsuchen, den dritten durchsuchen.
Aber wenn du auf der zweiten Seite der Ergebnisliste schon klickst du schon nicht mehr.
Klickst du ohne dies nicht mehr. Ja. Und vor allem, du brauchst ewig, um für dich etwas Relevantes zu finden.
Ja.
Und das ist der Grund, warum diese Google-Suche eigentlich etwas ist, das sehr veraltet ist. Ich möchte ja gar nicht jetzt sagen, Rom, Mai, Festival, sondern ich sage, ich bin in meinem Rom und ich möchte Ausstellungen oder eben eventuell ebenfalls auch verschiedene Festivals sehen. Ich möchte mich inspirieren lassen. Suche danach für mich und gib mir die Antwort. Und genau das ist der Unterschied, warum die Suche im Prinzip nicht mehr mithalten kann mit dem, was mir ein KI-Chatbot liefert. Ich kann auch bei der Suche nicht nachfragen. Ah, das interessiert mich, gib mir da diesbezüglich noch mehr Informationen, sag mir gleich, ob das zum Beispiel ebenfalls auch mit dieser Ausstellung, ob ich da die Möglichkeit habe, an diesem oder diesem Zeitraum ebenfalls auch Führungen zu machen. Ich müsste immer nachsuchen auf einer Webseite und mit KI habe ich hier ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, unser Suchverhalten wird sich schon oder ändert sich bereits jetzt, indem viele Anliegen, die ich im Alltag habe, sich automatisch einfach wesentlich schneller und leichter beantworten lassen, als wenn ich auf Google suche. Habe gerade jetzt gestern von einem alten iPhone auf ein neues iPhone etwas umgestellt, dann klappt etwas nicht. Bevor ich jetzt hier die gesamten Anleitungen durchsuche und herausfinde, warum zum Beispiel jetzt hier dieser Doppelklick rechts oben nicht funktioniert, frage ich ganz einfach dann ChatGPT und plötzlich bekomme ich die Antwort.
Würde natürlich auch heißen, dass die Art, wie ich Informationen zur Verfügung stelle, ganz anders sein müssen. Ne? Ich gucke jetzt mal in die ganzen SEO-Agenturen, die sich jetzt vielleicht die Haare raufen und sagen, was mache ich da? Also A, kann ChatGPT super SEO-Optimierung machen. Na, ich kann meine Webseite tatsächlich schon mal Suchmaschinen optimieren als Reisebüro, einfach indem ich ChatGPT nutze. Das ist sicher schon eine Möglichkeit, das zu machen, in bestimmte Tags rauszusuchen und ähnliches. Das andere ist aber, wenn ich nicht mehr auf Google suche als Konsument, sondern einfach den Chatbot frage, dann muss ich ja auch als Anbieter meinen Content so aufbereiten, dass der Chatbot den gut versteht oder dass die KI den gut versteht. Wir haben also tatsächlich einen sehr großen Topf aufgemacht, Günther, aber dennoch, das ist ja total wichtig. Man muss sich schon überlegen, dass Content nach wie vor wichtig ist. Ich muss ihn nur noch anderen Leuten zur Verfügung oder anderen Maschinen zur Verfügung stellen als Google.
Es ist nicht nur die Art und Weise, dass ich jetzt zum Beispiel Bing ebenfalls auch noch stärker in meine Suchmaschinenoptimierung einbeziehe, sondern es ist ein ganz anderes Denken. Und stell dir einfach mal vor, 25% des Suchvolumens von Google verschwinden, weil ich hier zum Beispiel über meinen Chatbot die Antworten bekomme. Das bedeutet, dass ich auch 25% weniger Suchtraffic auf meine Webseite bekomme. Und ganz egal, auch wenn ich jetzt hier die Suchmaschinenoptimierung optimieren mir von ChatGPT was schreiben lasse, das tatsächliche Suchvolumen wird sinken. Und damit haben wir diesen Topf so weit offen, dass wir da wirklich auch weiterdenken müssen, was bedeutet denn das für die gesamte zukünftige Präsenz unseres Unternehmens im Internet, von meiner Webseite, von meinen Dienstleistungen. Und da beginnt hier erst einmal auch jetzt ein großes Segment, das noch nicht wirklich weiter gedacht wird, weil wir unterm Strich ebenfalls auch die Möglichkeit haben, dass wir uns mit diesen zusätzlichen Funktionen der Suche oder der Informationsgewinnung erst einmal auseinandersetzen müssen. Und das bedeutet unterm Strich, klassische Webseiten, klassische Suchmaschinenoptimierung, klassische Formen in Suchresultaten einfach dann nach den Körnchen zu suchen, werden sich auch entsprechend irgendwo eben erledigen. Ich habe da ein sehr schönes Beispiel. Ich habe mir einen GPT gebaut. Also GPTs, das sind individuell programmierbare, sehr leicht und intuitiv aufsetzbare Chatbots, die ich über ChatGPT einrichten kann. Dieser GPT heißt Travel Stories. Und seitdem ich den im Einsatz habe, merke ich, dass ich anders reise. Dieser Travel Stories GPT ist nämlich eine Art KI-generierter Reiseführer. Ich richte den so ein, dass ich nur mehr eingebe, ich bin jetzt in Piran, in Sveti Juri oben in der Kirche, erzähl mir etwas darüber. Und plötzlich als Reisender habe ich dieses Erlebnis, dort wo ich dort stehe, bekomme einfach die Informationen oder verschiedene Geschichten, die ich mir eben auch entsprechend, die mich interessieren, und habe das in dem Augenblick auch parat. Das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist also, ich muss nicht googeln. Ich habe aber auch zum Beispiel nicht den Bedarf, einen Reiseführer zu fragen. Und damit haben wir schon das nächste große Problem. Wir haben das Wissen der Welt wesentlich schneller und in einer anderen Form vorliegend als bisher. Und damit auch etwas zu tun, damit auch umzugehen, das bedeutet, dass wir hier viele neue Prozesse denken müssen.
An der Stelle könnte ich wieder mal auf Disrupt Yourself hinweisen, ein Buch, was an vielen Stellen auch diese Sachen noch bedient, obwohl es schon aus einer anderen Zeit stammt, als die KI noch gar nicht dabei war. Zu deinem Chatbot, zu deinen Travel Stories, dem hast du gesagt, also den hast du so angelegt, was dich interessiert, dass also welche Art von Informationen, also dass du Kulinariker bist, dass du alte Rockbands magst und dass du auf abstrakte Malerei stehst und gerne wanderst. Und deine Antworten werden dann eben entsprechend präsentiert, dass genau diese Ideen bedient werden. Das ist richtig, so habe ich das verstanden, ja?
Für den Reiseführer, also für diese Travel Stories, habe ich gesagt, ich interessiere mich für Kunst, Geschichte, Kultur, auch das soziale Zusammenleben der Menschen. Ich möchte eintauchen, bin jemand, der sich sehr einfach hier für Land und Leute, für die Geschichte interessiert. Biete mir genau diese Informationen. Und das Spannende ist, also kleiner Werkstatteinblick, wenn ich das jetzt sage, gib nur hier diesen Ort ein, diese Kirche, dann bekomme ich eigentlich schon relativ viel an Informationen, die auch in den Daten von ChatGPT drinnen sind. Wenn ich dann aber zum Beispiel sage, Version B, erzähl mir zum Beispiel eben Research Stories, dann gibt er automatisch auch noch eine Suche dazu. Schaut also zuerst im Internet nach, findet damit eben noch einmal bessere und präzisere Angaben. Das heißt, da bin ich gleich auf einem anderen Level, obwohl ich eine Spur länger brauche. Wenn ich sage Variante C, erzähl mir Fun Facts und Anekdoten, auch das ist fix und fertig vorprogrammiert, dann bekomme ich eben einfach alles, was nur irgendwie sich an Geschichten rund um diesen Ort erzählt hat. Und auf die Art und Weise kann ich hier einfach dieses Reiseinformationserlebnis ganz fix und zwar sehr schnell ebenfalls für mich konfigurieren. Und wenn du jetzt sagst, du bist derjenige, der einfach hier zum Beispiel auf Städte kulinarisch erlebt, dann wirst du hier eben auch einen anderen Chatbot für dich selber einrichten und den aber ebenfalls auch immer wieder dabei haben.
Oder mein Reisebüro hat diesen Chatbot entwickelt und hat mein Profil damit verknüpft und gibt mir für meine gebuchte Reise maßgeschneiderte Reiseempfehlungen, die es gar nicht selber rausgesucht hat, sondern dann eben ein GPT gemacht hat. Also auch das wäre ein Anwendungsfall. Ja?
Oder ich baue diese Travel Stories in eine Reisebüro-Suite ein. Das könnte vielleicht ebenfalls auch dementsprechend einmal der Fall sein.
Da gibt es also weiterhin jede Menge Möglichkeiten. Wichtig ist trotzdem nach wie vor, so sind wir ja eingestiegen, der verantwortungsbewusste Umgang mit dieser ganzen Thematik. Vielleicht zum Abschluss nochmal, weil wir können ja das eine Buzzword nicht ohne das andere benutzen. Natürlich werden manche auch sagen, ja, das verbraucht zu viel Ressourcen und die Sustainability bei der Nutzung von neuen Technologien ist natürlich auch ein Thema, wenn ich mir angucke, was 2022 nötig war für OpenAI an Ressourcen, das war schon gigantisch. Wir können aber auch davon ausgehen, dass auch das eine sich selbst beschleunigende und zwar nach unten beschleunigende Entwicklung sein sollte, ne? Also dass ressourcenschonender umgegangen wird. Kennst du da Initiativen, kennst du da Bewegungen, dass man vielleicht zum Abschluss auch das nochmal thematisiert?
Ja, also es ist interessant, dass es hier auf der technischen Seite durchaus Weiterentwicklungen gibt, zum Beispiel auch eine Art Downgrading. Ich glaube, ist das jetzt Gemma, da muss ich jetzt nochmal nachsehen, aber es gibt zum Beispiel ebenfalls auch jetzt hier einzelne Modelle, die nicht mehr eine komplette GPU beanspruchen mit allen Rechnungen, Leistungen, sondern die nur mehr rein auf Texterstellung und Textgenerierung fokussiert sind und dementsprechend deutlich weniger Rechenleistung brauchen und zugleich auch deutlich schneller sind. Wir werden hier sicherlich im Bereich der Technik einiges sehen, was hier auch ebenfalls Auswirkungen haben wird. Wir dürfen auch nicht vergessen, jede Google-Suche kostet Energie. Und dementsprechend Information ist etwas, das hier Spuren hinterlässt, ist etwas, das auch tatsächlich ebenfalls auch durch den CO2-Ausstoß auch Schäden verursacht. Eine Auseinandersetzung also mit den Konsequenzen für die gesamte Sustainability-Frage, für die technologische Entwicklung, für das gesamte Thema der Energieeffizienz ist also ein ganz wesentlicher Bereich, der hier vor allem durch die technologische Entwicklung, aber auch durch das bewusste persönliche Nutzen auch eingerichtet werden kann. Ich würde aber gerne noch einmal auf etwas anderes zurückgreifen und zwar so, wie ich dir jetzt gesagt habe, ich habe meinen individuellen Travel Stories GPT bei mir, ich brauche keine Reiseführer mehr. Technisch wird plötzlich wesentlich mehr möglich als das, was wir bis jetzt uns nur denken konnten. Und ich reise eben jetzt hier auch anders. Ich bin im Reisen unterwegs und habe praktisch die gesamten Informationen zur Hand. Zugleich wird aber auch eine Art Gegenentwicklung stattfinden. Und das ist ebenfalls auch etwas ganz Wesentliches, das wir nicht unterschätzen sollten. Technisch wird sehr, sehr viel möglich sein. Umso mehr wird es von Bedeutung sein, dass auch ein Reiseführer, der vor mir steht, der einfach mich einweist und der mir Geschichten über Regensburg erzählt und dass das auf die lange Bank schieben, genau hier von diesem Reichstag in Regensburg als Redensart sich eben verewigt hat. Solche Geschichten kann ich zwar vielleicht ebenfalls auch mit einer Programmierung über meinen Chatbot bekommen, aber es ist trotzdem keine Begegnung mit einem Menschen, der mich hier einlädt, Gast in seiner Stadt zu sein. Und diese menschlichen Qualitäten, die haben wir nicht. Und das ist eben entscheidend auch in dieser ethischen Auseinandersetzung. Was für Konsequenzen haben die technologischen Entwicklungen? Welche Herausforderungen, was bedeuten sie für unser tägliches Leben und Arbeiten? Und wie sollen wir damit umgehen? Es werden hier durch die Allzeitverfügbarkeit von Wissen ohne dies einfach schon sehr, sehr viele Segmente betroffen sein. Ich habe mir gerade angeschaut, Jobprognosen seit November 2022 bis Februar 2024 gibt es drei Bereiche, in denen hier tatsächlich auch deutliche Auswirkungen von KI zu sehen sind. Das eine ist, glaube ich, Schreiben, ein Drittel reduzierte Jobperspektiven. Übersetzung ist ein Segment, das enorm zurückgeht. Und Customer Service Relations ist, glaube ich, das dritte. Alle anderen Segmente, und da geht es hin, Grafikdesign, Video Editing, sind gestiegen, weil hier die Menschen benötigt werden, um mit dieser KI auch entsprechend umzugehen und daraus auch eben entsprechend mehr herauszuholen. Das heißt, KI als Hilfsmittel öffnet uns sehr viele neue Türen, ersetzt aber den Menschen nicht. Und das ist das Entscheidende, das wir hier einfach auch mitnehmen sollten.
Also ich würde sagen, Gabor Steingart würde jetzt sagen, danach kann nichts mehr kommen. Das war das beste Schlusswort. Und ich würde es tatsächlich auch als Botschaft so verstehen, die Angst, die oft kolportiert wird, die muss man nicht haben, wenn man sich dieser großartigen Entwicklung stellt, wenn man neugierig ist. Und ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist in den Podcast und wir gemeinsam versuchen konnten, ein wenig mehr Mut zu machen, vor allem Umgang. Erneuere jetzt nochmal die Einladung zum Praxistag KI von Realizing Progress am 5.4. Anmelde-Link in den Shownotes. Mit dem Codewort Travelholics gibt es einen Bonus, den Günther mitgebracht hat. Und ich sage dir ganz herzlich Dankeschön für den Besuch und die vielen guten Gedanken. Danke, Günther.
Herzlichen Dank dir für den Austausch, Roman.
Und danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern für das Zu-Ende-Hören, fürs Weiterdenken. Bis zum nächsten Mal im Travelholics-Podcast. Auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.